Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Da ist sie, die 573. Hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Dieses Mal begrüße ich wieder ganz herzlich die Damen. Da gab es ja mal eine Zeit, da waren die ein bisschen aktiver. Jetzt haben sie sich wieder zurückgezogen. Mal sehen, wenn ich sie alle ganz lieb grüße, vielleicht ist die eine oder andere ja dabei, die sich mal wieder meldet, ob sie noch dabei ist. Ja, dieses Mal habe ich so einen ganz bunten Strauß an Themen da zusammengepackt, die mehr oder weniger etwas miteinander zu tun haben. Ich möchte mal kurz beginnen mit dem, was da gestern unsere schwarzen Parteien da ausgeknobelt haben. Ich finde das wunderbar. Ich finde das einfach unglaublich wunderbar. Die haben da Stunden über Stunden zusammengesessen und haben einen solch super Kompromiss gefunden. Der eine hat seine 200.000 Obergrenze durchgesetzt und der andere oder die andere, die hat durchgesetzt, dass diese Grenze überschritten werden kann, dass keiner abgewiesen wird. Das ist toll. Eine solch flexible, feste Grenze in einem solchen hochkarätig besetzten Gesprächsgremium zu erarbeiten, das ist schon eine Leistung. Man hätte natürlich auch mit vernünftigen Sachen diese Zeit nutzen können. Aber naja, es ist eben Politik und hier geht es, glaube ich, manchmal jedenfalls nicht um das, was uns allen und unserem Staat gut tut, sondern was dem eigenen Ego gut tut. Ja, und zumal nun unser verhinderter Mautminister mit an vorderster Linie dafür gekämpft hat, der hat ja schon mehr so sinnlose Projekte durchgebracht. Aber okay, nur mal so, was mir heute beim Lesen der Nachrichten durch den Kopf ging. Wunderbar. Für unser Steuergeld, für diese unglaublichen Tantiemen, für... Da gibt's aber einen, der kann es noch besser. Alt-Bundeskanzler, das ist der Titel. Wenn es keine Beleidigung wäre, würde ich sagen, benimmt sich wie ein armes Schwein. Geht irgendwie. Ich kann es überhaupt nicht ausdrücken. Also, sachlich. Er bekommt im Jahr 561.000 Euro Ruhegeld. Er bekommt Auto und Fahrer und Personenschutz und Büro und Sekretärin und all den Kram bekommt er bezahlt. Von uns, von den Steuerzahlern. Und dann geht er zum Russen und lässt sich dort auch nochmal bezahlen. An die Spitze von einem Konzern setzen, als bester Freund von Putin. Und sein ganzes Wissen, was er über Jahre hinweg als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut hat, in seinem Kopf, vielleicht auch noch woanders, das hat er natürlich noch. Und wenn er dann von Putin gefragt wird nach der einen oder anderen Sache, fällt es mir ganz schwer, mir vorzustellen, dass er sagt, nee du, das darf ich dir nicht sagen. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, was ich moralisch stärker kritisiere als diese Art und Weise, mit seinem eigenen Volk, mit dem Wissen und mit dem Geld umzugehen. Und möchte auch gar nichts weiter dazu sagen. Kommen wir zu erfreulicheren Themen, die gibt es natürlich auch noch. Da haben die Chemnitzer etwas von der, die Wissenschaftler von der Technischen Universität in Chemnitz, meine ich hiermit, etwas rausgebracht, das finde ich ganz toll. Ich meine, ich habe es schon vor 2 Jahren mal gehört und gesehen, so ein paar Bilder gesehen, aber mittlerweile wollen sie das auf der nächsten Buchausstellung, Buchmesse heißt das Ding ja, vorstellen. Ein sprechendes Buch. Nun soll man sich nicht so eine Zigarrenkiste vorstellen, wo irgendein Gequäke rauskommt. Nein, nein, die haben einen Lautsprecher gebaut, der wie eine Buchseite aussieht. Ein bisschen unflexibler vielleicht, aber okay, es ist eine dünne Seite. So eine Seite, die lässt sich auch bedrucken, da kann man Text und Bilder und sonst was drauf drucken. Und dennoch ist es ein Lautsprecher. So, und wie funktioniert das nun? Ja, man hat also so eine Folie, das ist die Basis, das ist der Träger. Darauf kommen zwei Schichten eines organischen Polymers, die sind leitfähig. Das wird drauf gedruckt und das sind die Elektroden. Und dazwischen, da sitzt eine piezoelektrische Schicht und vielleicht kennen Sie das ja von Feuerzeugen. Da sitzen auch so Piezo-Kristalle drin und da ist ein Hämmerchen, das wird über den Feder gespannt, haut da drauf und erzeugt einen Funken. Umgekehrt geht es genauso, wenn man da Spannung anlegt, dann dehnt sich das auch aus im Rhythmus der Spannung. Wenn man Musik darauf geben würde, dann würde das im Rhythmus der Musik schwingen. Das könnte man da natürlich noch eine Membran dran tun und dann hätte man einen Lautsprecher. Das ist das gleiche Prinzip hier. Die Technik dazu, ja, die muss man im Buchrücken einbauen, verstecken und da kann man alles machen, Akku rein, Bluetooth rein oder was weiß ich auch alles. Und auch die Bedienung kann man da mit einbauen. Also ein Papier, eine Folie, die bedruckt werden kann und als ganz normale Buchseite an einer beliebigen Stelle in das Buch eingebaut, sage ich mal, werden kann, eingebunden. Das machen ja die Buchbinder. Ich weiß nicht, ob sie das heute auch noch machen. Wahrscheinlich machen es irgendwelche Maschinen, die das zusammennageln. So, und ein ganz normales Buch, welches jetzt sprechen kann. Ein neuer Weg, eine neue Idee, wahrscheinlich nicht unbedingt für irgendwelche Romane. Also wenn ich mir Werthers Leiden vorstelle und habe ein Buch und das Buch erzählt mir das, da kann ich ja auch gleich irgendein Wiedergabegerät holen, irgendein Player oder sowas oder mein Mobiltelefon. Aber man hat so noch ein bisschen was anderes im Hintergrund. Das Ganze soll auch individualisierbar sein. Wenn ich also in den Urlaub fahre oder ich gehe in den Zoo und ich mache Bilder und nehme gleichzeitig den Ton mit auf dazu. Also brüllende Löwen, trötende Elefanten, was weiß ich, schreiende Eisverkäufer und so weiter. All das kann man dann später da auch wieder zurückholen. Oder wenn ich am Meer bin, Meeresrauschen oder wunderbare Geräuschkulisse im Flugzeug. Also, naja, ich will es ja nicht schlecht reden. Nein, es ist technologisch eine ganz, ganz tolle Leistung. Ob es sich durchsetzen wird, ob der Verbraucher, ob wir alle Spaß an so einem Teil haben, das muss man eigentlich abwarten, das muss man sehen. Denn es ist ja nur nicht dass die Welt darauf gewartet hätte, sondern es ist eine neue Möglichkeit, mit einem multimedialen Medium selbst Aufzeichnungen zu machen, zu konservieren. Und ich kann mir schon vorstellen, ich weiß zwar nicht, ob unsere Enkel noch Bilder angucken werden oder ob die alles in der Cloud haben und einfach nur ihren Computer, Siri, Google oder sonst was sagen, du zeig mir mal, wie war das, wann ist und wie ist der Opa in die Schule gekommen und was hast du da für Bilder und so. Und da sind dann natürlich auch Töne speicherbar. Muss man sehen. Es ist ein paralleler Weg, es ist eine sagenhaft tolle Entwicklung. Allein die Idee dazu ist irre. Ja, jetzt müssen wir abwarten. Elektromobilität, da haben wir schon öfter darüber gesprochen und werden wohl auch noch öfter darüber sprechen müssen. Die Probleme sind ja eigentlich ganz klar. Hohe Kosten ist ganz klar. Geringe Reichweite. Probleme, die richtigen Stecker und so Sachen zu bekommen, damit man sich wirklich an allen Tankstellen, Elektro-Tankstellen anschließen kann. Bezahlsysteme sind unterschiedlich, nicht jeder kann an jeder dieser Säulen wirklich tanken. Infrastruktur ist bescheiden, das ist aber noch gestrunzt. Und jetzt muss einiges dazu passieren, einiges gemacht werden. Doch wenn ich mit dem Auto an die Tankstelle fahre und schiebe den Rüssel in den Tank, dann ist der in 2-3 Minuten voll. Gut, ich spreche nicht vom Wohnmobil, da dauert es länger, aber vom normalen PKW. So, und in dieser Zeit habe ich genügend da reingebackert, dass ich an der Kasse manchmal so um die 100 Euro bezahlen muss. Bei den Elektrofahrzeugen sieht das natürlich anders aus. Selbst wenn einige Anbieter da diejenigen, die nicht bei ihnen registriert als Kunde sind, doch den Strom zu Wahnsinnspreisen in den Tank, in den Akku schieben, dennoch ist der Gewinn viel geringer. Und dieses wesentlich niedrigere Gewinnspektrum, welches zu erwarten ist, das sorgt auch dafür, dass das Interesse derer, die eine solche Infrastruktur aufbauen könnten, viel zu klein ist. Da muss also von staatlicher Seite in irgendeiner Art doch noch nachgeholfen werden, irgendwo Druck gemacht werden. Wahrscheinlich geht es wieder nur über Geld, damit genug Geld verdient wird, damit hinterher wir alle überall tanken können. Die Bezahlsysteme, hatte ich eben schon kurz angesprochen, das ist ja eine Katastrophe, muss man sagen. Denn wir haben 8 oder 9 unterschiedliche Bezahlsysteme, die zum Teil überhaupt nicht übergreifend genutzt werden können, sodass ich oft an irgendeiner dieser Säulen stehe, nicht ich selbst, aber ich kenne jemanden, der so ein Auto hat, und dann erstmal rumtelefonieren muss mit dem Betreiber und den quasi bitten muss, dass er an dieser Stromzapfsäule Strom bekommen kann und dann zu einem horrenden Preis. Also diese ganzen jetzt in der Praxis erkennbar werdenden Probleme, die werden sicherlich nicht dafür sorgen, dass die Industrie freudestrahlend uns elektrisch mit ganz vielen Säulen versorgen wird. Und diese zu erwartenden niedrigen Gewinne pro Tankvorgang, der zudem auch noch viel länger dauert als das, was wir bisher von unseren Benzin- oder Dieselbüchsen kennen, das ist eine weitere Sache, die eigentlich als Hemmnis zu sehen ist. Da kommt eine neue Idee. Auf Anhieb würde ich erstmal sagen, ist ganz schön verrückt, so etwas. Aber wir haben schon viele verrückte Sachen gesehen und die sind Realität geworden. Ich kann es mir hier noch nicht vorstellen. Ich verrate es Ihnen. Amazon möchte mit Multikoptern Elektroautos anfliegen und zumindest zum Teil wieder aufladen. Das heißt, Szenario ist folgendes. Sie fahren auf der Autobahn, haben irgendwo die Elektrotankstelle, die letzte, verpasst. Ihr Auto sagt Ihnen, du, so geht das nicht mehr, jetzt ist aber hier Schluss. Vielleicht schaffen Sie es noch gerade auf den nächsten Parkplatz zu fahren, auszurollen. Und was machen Sie? Natürlich, Sie nehmen Ihr Dattelfon, tippen da auf irgendeine Schaltfläche der ab, das Telefon übermittelt die Koordinaten und bei Amazon geht ein Ruf ein, dort wird automatisch ein Kopter gestartet und der landet auf dem speziell markierten Autodach mit einem schwarzen Klecks und einem weißen Kreuz oder sowas, damit über die Kameras von diesem Kopter das auch richtig anvisiert werden kann. Es wird automatisch an die Kontakte auf dem Dach angedockt. So, und dann können Sie weiterfahren. Die Amazon-Entwickler träumen sogar davon, das ist im Moment erstmal ein Patent, ja, so steht es in der Beschreibung zu diesem Patent, dass man sogar während der Fahrt mit dem Kopter auf dem Auto landen und andocken könnte. Natürlich, es gibt eine ganze Menge Probleme, die auch im Vorfeld erkannt worden sind, dass es noch nicht ganz so einfach ist, denn stellen Sie sich mal vor, Sie fahren irgendwo auf einer Landstraße durch einen Wald und sagen, jetzt möchte ich Suppe haben für mein Auto und jetzt machen Sie Ihren Abtatscher dann und es kommt so ein Kopter angedüst. Der hat unendlich viele Äste und Zweige und Hindernisse und Verkehrszeichen und Stromleitungen und Ähnliches, die im Weg sind oder eine Brücke oder sie fahren durch einen Tunnel. Also das muss natürlich alles irgendwie geregelt werden. Aber Amazon hat das ja bereits, ich glaube, 2014 zum Patent angemeldet. Und sie arbeiten seitdem daran, sehr intensiv. Und haben auch, das ist das zweite Verrückte daran, vorgesehen, dass diese Servicestationen auch beweglich sind. Dass die zum Beispiel Servicestationen, von denen aus die Kopter gestartet werden, zum Beispiel von fahrenden Zügen oder von Lastkraftwagen oder sonst wo starten können und auch dort wieder landen und beladen werden und dann das nächste hilfesuchende Auto ansteuern. Ja, eine Idee, die sicherlich nicht so schnell und nicht so einfach umzusetzen sein wird, aber eine schöne Idee. Und gerade bei Elektroautos, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die Problematik, die wir eben schon noch mal ganz kurz angerissen haben, auch noch besteht, dass eben solche Akkus nicht so schnell geladen werden können, wie ein Benzintank wieder aufgefüllt werden kann. Jetzt hat Toshiba eine Weiterentwicklung seiner Akkumulatoren, da haben sie schon vor 2 Jahren vorgestellt, sowas, mit Titan-Niob-Anoden vorgestellt und versprechen kurze Ladezeiten für die Akkus in den Elektroautos. Das heißt, man will sie innerhalb von 6 Minuten laden. Das wäre ein Traum. Die Pressemitteilung von Toshiba meint also, dass damit die gesamte Akkumulatorentechnik revolutioniert werden wird und dass man vor einem großen Durchbruch steht und dass es innerhalb von 2 Jahren dann wohl soweit sein soll, dass man diese Technik erstmal mit Prototypen von Akkus, die weniger als 100 Wattstunden haben, testen will und so weiter. Aber man hat große Zuversicht, dass mit dieser neuen Technologie, mit diesen neuen Anoden, die zu 2/3 aus Niob bestehen, damit wirklich auch die thermischen Probleme in den Griff bekommen will, damit auch niedrigere Übergangswiderstände hat, sodass, das hängt ja zusammen, wenn ich einen hohen Übergangswiderstand von der Anode habe, dann wird das Ding warm, das ist dann die Verlustleistung. Ja, und jetzt werkeln die also ganz kräftig daran rum. Sie haben dann auch sehr, für mich nicht ganz verständlich beschrieben, das liegt aber an meiner Dummheit, nicht an denen, wie das alles funktioniert. Das heißt also, dass nicht alle Niobatome in der Verbindung aus 2 Titan, 10 Niob und 29 Sauerstoffatomen tatsächlich an der Einlagerung der Lithium-Ionen beteiligt sind und deswegen ist es bei Lithium-Ionen-Akkus ein schlechteres Verhältnis und so weiter. Verstanden habe ich es nicht ganz. Chemie ist nicht das, was mir in die Wiege gelegt wurde. Die maximale theoretische Kapazität der Anode wird beschrieben in der Pressemitteilung mit knapp 400 mAh pro Gramm. Das ist in etwa die gleiche Größenordnung, wie sie auch bei den Anoden von Nickel-Cadmium nehmen werden. Lithium-Ionen-Akkus, Nickel-Cadmium, der Mist ist ja weg, im Moment der Fall ist. So, Gewicht soll in etwa vergleichbar sein mit unseren bisherigen Akkumulatoren und der Preis ebenfalls. Allerdings, wie gesagt, die Ladeströme deutlich höher, die Verluste deutlich geringer. Und wenn das denn dann so weit kommt und wenn die Dinger dann auch nicht abfackeln, wie bei manchen anderen Akkutypen das der Fall war, ja, dann will man damit in 5 bis 6 Jahren sowas auf den Markt kommen. Der Akku, der soll nach den Schätzungen von Toshiba 5000 Ladezyklen haben und danach immer noch 90% der ursprünglichen Kapazität aufweisen. Bei unserem herkömmlichen Akkus ist es so, dass hohe Ladeströme dazu führen, dass die Elektroden schneller verbraucht sind und die Kapazität schneller runtergeht. Also das wäre auch noch ein projizierter, theoretischer Vorteil. Nun müssen Sie es erstmal beweisen. Der Prototyp, den Sie im Moment haben, der hat gerade mal 50 Amperestunden bei einer Nennspannung von 1,9 Volt. Ja, warten wir es ab. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann werden wahrscheinlich auch die selbstfahrenden Automobile schon mal ein ganzes Stück weiter sein, denn da tut sich ja wahnsinnig viel. Also im Moment, die gesamte Entwicklung ist wahrscheinlich durch die großen Sprünge, die man bei der KI in den letzten Jahren gemacht hat, angetrieben worden. Denn in allen Bereichen kommen jetzt neue Möglichkeiten, die technologisch umsetzbar sind und die alle auf KI und Cloud und ähnlichen Kram basieren. Kommen wir nochmal darauf zurück. Also, viele, vor allen Dingen ältere Menschen, wollen nicht automatisierte Fahrzeuge haben, mit denen sie durch die Gegend kutschiert werden. Obwohl heute die Fahrzeuge bereits zu 40% Funktionen haben, wie das automatische Einparken und so weiter. Das finden die alle hilfreich. Aber nur 16% lehnen auch solche Fahrerassistenzsysteme, die wir heute haben, ab. Notbremsassistenz, Abstandshaltung und Müdigkeitserkennung. Da kommt jetzt wieder neue Entwicklung. Da soll Schweißerkennung über das Lenkrad und vom Fahrersitz ausgewertet werden, um die Fahrsicherheit zu erhöhen. Also darf kein Nassauer mehr im Auto fahren. Entschuldigung, gehört nicht hierher. Ja, also das hat man herausbekommen. Es wurden über 2000 Haushalte in Deutschland dazu befragt. Und das bedeutet, dass vor allen Dingen die älteren Menschen nicht automatisch fahren wollen. Assistenzsysteme nimmt man in Kauf, aber 42% der Befragten lehnen das vollautomatische ab. Aus der Altersgruppe der über 60-Jährigen, da hat man eigentlich die größte Ablehnung von 52% erfragt. Die 16- bis 39-Jährigen, die haben nur etwa 34% gesagt, nee, das wollen wir nicht. Aber das ist ja auch eine andere Sache, eine andere Mentalität oder sowas. Denn viele Jüngere haben ja gar keinen Führerschein mehr. Und wenn man in einer Stadt lebt, braucht man ihn in aller Regel auch nicht. Auf dem Land sieht es anders aus. Und die Jüngeren, die wollen nicht selbst fahren müssen. Das ist auch bei der Studie herausgekommen. Und die sind natürlich auch an anderen Sachen interessiert, wie Carsharing und so weiter, was bei den Älteren auch nicht der Fall ist. Also hier wird sicherlich mit dem Generationenwechsel auch eine bessere Akzeptanz von selbstfahrenden Automobilen kommen. Und dann muss man sehen, ob die Dinge wirklich besser sind als die Menschen. Aber meine Prognose ist ja, auf jeden Fall. Der Chef von Alphabet, Larry Page, der drückt im Moment kräftig auf die Tube. Sie wissen, dass dieser Mutterkonzern, zu dem auch Google gehört. Und zwar will er autonome Taxis vorantreiben. Und zwar hat er eine Firmentochter, die nennt sich Waymo, die will in Arizona schon in diesem Herbst fahrerlose Taxis losschicken. Und diese selbstfahrenden Taxis, wo also wirklich kein Mensch mehr drin sitzt, die will er ernsthaft in Phoenix oder sowas, schon mal loslassen. Und dann will er mal sehen, wie sie denn so angenommen werden. Das sind umgebaute Fiat Chrysler Minivans. Und die werden dann ganz normal über irgendeine abgerufen, fahren vor die Tür. Man gibt das Ziel, hat man vielleicht auch vorher schon eingegeben. Dann kann man sich einfach fahren lassen. Und das war's dann eigentlich. Also das, was die Studie auch in Deutschland herausgefunden hat, dass junge Menschen nicht mehr selbst fahren wollen, nur die alten Sturköpfe wie ich. Und Jetzt hat man erstmal die Testfahrzeuge, die vor 2 Jahren schon auf die Straßen geschickt worden sind, so weit entwickelt, dass man der Meinung ist, dass man die ersten 100 autonom fahrenden Taxis dieses Jahr im Herbst schon auf die Straße schicken kann. In diesem Vorort von Phoenix, Chandler heißt der, glaube ich, da geht man davon aus, dass es da als Testortschaft sehr gut ist, weil dort ist es meist schön und warm und trocken und nicht viel Regen. Die Straßen sind gut ausgebaut, gut erhalten. Das ist also für ein selbstfahrendes Auto ein Vorzeigeort. Ja, und dann will man diese selbstfahrenden Autos mit einer Funktion ausrüsten, wenn die ein Problem haben. Und dann piepsen die ihre Zentrale an und dort sitzen immer Leute bereit und die können eingreifen und können diese Fahrzeuge selbst steuern. Das heißt, man hat eine Echtzeitverbindung und diese Operateure, die können also dem Auto helfen, wenn es in irgendeiner Situation überfordert ist. Ich konnte nicht herausfinden, ob die irgendwie ein Fußpedalwerk haben und ein Lenkrad oder wie das geht. Aber irgendwie muss es ja wohl gehen. Ob der Gesetzgeber da mitspielt in Arizona, weiß ich nicht. Aber wenn man es nicht testet, wird man nicht herausfinden, was verbessert werden muss oder ob es schon ausreicht, um die Dinger, diese selbstfahrenden Autos, auf die Menschheit loszulassen. Bisher hat es ja auch ab und zu mal Probleme gegeben und das war in der Hauptsache, dass diese Operateure, die dort diese Sachen überwacht haben, das war ja bisher bei den Selbstfahrern auch schon so, obwohl da Fahrer drin saßen. Die haben aber zu lange gebraucht, um auf so eine Notfallsituation im Auto zu reagieren. Und das heißt, man will also die Zahl der Operateure deutlich erhöhen, damit die auch schnell, wenn ein Auto Hilfe ruft, eingreifen können. Das größte Problem, was diese Technologie im Moment wohl hat, das sagen sie auch selbst, das ist beim Linksabbiegen. Wenn keine Ampelschaltung gibt, wir kennen das ja, Linksabbiegerampel und so, sondern wenn man das selbst entscheiden muss, in die Mitte fahren und dann irgendwo links abbiegen. Das ist wohl technologisch immer noch so ein bisschen der Knackpunkt. Wann kann ich rüber die Geschwindigkeit einschätzen, kommt Gegenverkehr, laufen noch Fußgänger über die Straße und so weiter. Und damit sind die Dinger wohl noch ein bisschen, sagen wir mal, an der Grenze ihrer Leistungs- und Denkfähigkeit, wenn man das Denken nennen kann. Und erstaunlicherweise Sackgassen, das schaffen die irgendwie auch nicht. Und die erkennen die wohl und wenn sie da reinfahren, wissen sie dann irgendwie nicht weiter. Große Parkplätze auf Einkaufszentren und sowas, auch da haben sie Probleme, weil da hat man ja in aller Regel auf diesen 3D-Karten keine Wege oder sonst was, sondern das sind ja oft genug nur Plätze mit sehr schwach markierten Stellflächen. So, und da steht dann so ein Auto da, wie der Ochs vom Berge und weiß nicht, wie kommt er da drüber oder dahin. Ja, diese Testautos, man will insgesamt wohl 500 haben, aber die haben da auch wieder Fertigungsprobleme, Rückrufaktionen und so weiter. Es ist eben eine Technologie in der Entwicklung in einer sehr exponentiell zu betrachtenden dynamischen Entwicklung, bis das fahrerlose Auto tatsächlich in der Lage ist, fahrerlos zu fahren. Wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal in einem solchen fahrerlosen Auto sitzen kann. Haben Sie schon mal was von additiver Fertigung gehört? Additive Fertigung. Damit ist gemeint, dass man, na, um es mal platt auszudrücken, mit einem 3D-Drucker Autos druckt. Naja, noch nicht die ganzen Autos und es ist auch nur so, dass gewisse Teile in dieser additiven Fertigung hergestellt werden sollen und auch können. Es ist also ein 3D-Druck, manche sagen auch 3i-Druck, Und diese neue Serienfertigung, die steht kurz vor dem Durchbruch. Die Hersteller haben schon in einigen Bereichen umgestellt auf 3D-Drucker zur Herstellung von alten Ersatzteilen von Fahrzeugen, die nicht mehr gebaut werden, wo man die Teile nicht mehr hat oder auch gar nicht mehr lagern will oder kann. Und die gibt es so viele Forschungen in dieser Richtung, dass man auf diese Art und Weise wahnsinnig effizient arbeiten könnte. Ist ja ganz klar, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen alten Papierkäfer von 1959 und wollen da, was weiß ich, ein Schwimmernadelventil oder sonst was haben. Das kriegen Sie im Grunde nur noch vom Schrottplatz oder von pfiffigen Händlern im Internet irgendwo her. Teilweise sehr teuer. Wenn diese Dinger aber just in time gedruckt werden, im Moment erstmal noch beim Hersteller, dann ist das eine Geschichte, man stößt einfach den Prozess an, holt das fertige Teil raus, muss es vielleicht ein bisschen entgraten, schiebt es in die Tüte und schickt ihnen das. Und das ist ja schon in vielen Bereichen der Fall. Aber dieses additive Manufacturing, so wie es auch genannt wird, das wird also in den nächsten Jahren in vielen Bereichen real werden. Bei VW zum Beispiel, der Caddy, der erhält bereits eine Vorderwagenstruktur, die additiv hergestellt worden ist. Da heißt es dann 3i-Druck und da hat man die komplette Vorderwagenstruktur eines alten VW Caddy, was mit einem 3D-Druck eben möglich ist, aufgebaut. Diese Strukturen, die sind übrigens besonders leicht und stabil. Man spricht auch von funktionsintegriert. Dieses Entwicklungsprojekt 3i-Print, das wird aus hochfesten und hochzähen Scalmello-Aluminiumlegierungen gebaut, gedruckt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es nur mehrfach gelesen. Und die Unternehmen, die daran teilnehmen, AppWorks, CSI, Altair und so weiter, dann gibt es auch noch EOS ist, glaube ich, dabei und noch eine Menge andere. Die haben also die komplette Prozesskette aufgebaut und das geht also hin von der Auslegung, Berechnung, Design, Konstruktion, Nachbearbeitung des Produktes, der gesamten Baugruppe und so weiter. Und dann wird man ein neues Teil, vielleicht für ein altes Auto, vielleicht für ein neues Auto, durchdesignt haben und kann es dann, wenn man diese Entwicklungsdaten alle hat, alle im Rechner hat, ganz einfach ausdrucken lassen. Also, eine neue Technologie und selbst organische Konstruktionen sind mittlerweile für sogenannte lasttragende Strukturen möglich. Antriebe zum Beispiel, im Wärmemanagement, Aktuatoren und sowas, ist alles möglich. Man spart sogar auf diese Art und Weise eine ganze Menge Gewicht gegenüber althergebrachten Konstruktionen, ja, Bautypen, Baumöglichkeiten. Es ist nachgewiesen, dass man keinerlei Risiken hat bezüglich Komfort oder Leistung. Auch Fahrsicherheit ist gegeben. Das heißt, die Dinger sind betriebssicher. Ja, und jetzt wird das also mit ganz vielen Partnerunternehmen zusammen aufgebaut. Und dieses Projekt 3i-Print, wie es heißt, von CSI Entwicklungstechnik, ist es wohl, glaube ich, so genannt worden, wird nun in die Produktion eingebaut und in Kürze werden wir wahrscheinlich dann auch mal Autos sehen, die aus einem 3D-Drucker, auch wenn er 3i heißt oder wie auch immer, gekommen, gekrochen, gebastelt oder wie auch immer geworden sind. Amazon, ja, haben wir vorhin schon gesagt, die wollen mit ihren Koptern da unsere Autos aufladen. Das ist ja schön von denen, brauchen wir weniger feste Säulen und die sind ja gewohnt, dass sie riesige Gewinne mit ganz, ganz kleinen Beiträgen machen, dass sie viel verkaufen mit wenig Gewinn und am Ende kommt auch viel raus. Ich habe ja eine Fernsehsendung in der letzten Zeit auf diese Quasselbüchsen da von Amazon, diesen Echo oder Echo Dot und auch von Google. Ist die Sendung schon online? Ja, ist es schon. Ich habe ja schon die nächste. Die ist ja schon bei YouTube, aber eben noch nicht freigeschaltet. Heute Abend kommen ja erstmal die Filetstücke und nächste Woche Montag kommt dann die nächste Sendung wieder. So, und das geht im Kopf immer ein bisschen durcheinander, weil ich ja schon an der darauffolgenden, also an der 215 dran bin, die diese Woche produziert werden soll. Und es sind immer so viele Themen. Ja. Machen wir mal weiter. Ich kam ja von Amazon dahin. Alexa macht es mittlerweile möglich, nach einem Update der Software und vor allen Dingen der App, dass jetzt in der deutschen Version, in den USA war es schon länger so, dass man Anrufe und auch Sprachnachrichten zwischen verschiedenen Geräten, Echo, Dot und Echo, Lautsprecher und so weiter, hin und her schieben kann. Das sieht also so aus, dass man mit der neuen App erstmal Zugriff auf dem Mobiltelefon erlauben muss, auf die Kontakte, das heißt Telefonnummern und so. Blöderweise kann man hier nicht sagen, nimm nur diesen Kontakt und nur diesen Kontakt, sondern wie das so üblich ist, erteilst du Zugriff, ja, wutsch, alles. Da ich aber auf meinem Telefon keine Kontakte gespeichert habe, aus gutem Grund, musste ich erstmal ein paar anlegen, um es zu probieren. Ja, und dann geht es eigentlich wirklich einfach. Diese aktuelle Version der App für Android und iOS auch schon oder ein anderes Alexa-Gerät, da gibt es ja auch noch diesen Show und so weiter. Das ist so, dass man dann seine Quasselbüchse sagt, wie das Kommandowort auch ist, Alexa oder Computer oder Echo oder es gab ja noch eins, rufe Wolfgang an. Und wenn ich als Wolfgang in dem Telefonbuch gespeichert bin und da meine Telefonnummer drin ist, dann wird diese Rufnummer angerufen und sobald das Gespräch hergestellt ist, kann ich über diese Alexa-Quasselbüchse, entweder das Quasselrohr oder den Quasselknubbel, freisprechen mit demjenigen, den ich angerufen habe. Das Freisprechen ist ganz gut, es hört sich auch gut an und funktioniert auch vollkommen problemlos eigentlich. Man kann auch andere Leute anrufen, man muss sie nur eben in diesen Kontakten drin haben. Wenn ich jetzt selbst von einer solchen Person Rufnummer angerufen werde, die in den Kontakten gespeichert ist bei mir, dann sagt diese Quasselbüchse, da kommt ein Anruf von Wolfgang oder von Pimpelhuber oder was weiß ich was. Und dann kann ich rein mit Sprachbefehlen dieses Gespräch annehmen oder ich sage, nee, will ich nicht. Und muss es also abweisen. Diese ganze Geschichte läuft natürlich über die Cloud, die dann auch alle Daten aus dem gesamten Adressbuch meines Smartphones dort irgendwo kennt und hat. So, und das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, dass man nicht einzelne Kontakte dafür freigeben kann, sondern dass Alexa sich wirklich bedient und ob ich Hunderte da drin habe, das ist vollkommen egal. Ob die das wollen, ob die mir erlaubt haben, meine Kontakte, dass ich deren Telefonnummer weitergebe, ist vollkommen egal. Das ist also, tja, einmal zugegriffen, alles meins, typisch amerikanisch. Gut, wenn man aber jetzt nur Sprachnachrichten innerhalb des eigenen Bereiches, des eigenen Kontos hin und her schieben will, also angenommen, ich habe zwei oder drei dieser Knubbel bei mir irgendwo in der Wohnung rumfliegen, die sind alle angeschlossen, dann habe ich die Möglichkeit, sofern sie natürlich über WLAN mit der großen Cloud, über den großen Teich verbunden sind, dass ich dann auch per Sprache die einzelnen Stationen ansprechen kann Und dann sage ich ganz einfach, Computer oder Alexa, ruf Echo Dot weiß an oder Echo Dot schwarz an oder wie auch immer ich den Namen vergeben habe. Und damit wird dann dieses Gerät angesprochen, angerufen und der andere kann das, was ich ihm da mitteilen will, hören. Diese Drop-in genannte Geschichte nimmt diese Anrufe automatisch an und macht irgendeinen Signalton und der Lettering oben, der leuchtet dann grün auf und bleibt auch grün, solange der Anruf nicht entgegengenommen wurde. Und dann kann man die Nachrichten einfach abhören, auch über Sprachbefehl. Und oder man sagt einfach, Alexa, nimm den Anruf an. Und dann kann zwischen den beiden Geräten telefoniert werden, freisprechen. Oder man sagt eben nicht, dass man annehmen will, das geht eben auch. Dann wird eine Nachricht gespeichert, die ich später abrufen kann. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel im Keller bin, weil ich dort eine Bastelecke habe und mein Echo heißt Bastelecke und im Wohnzimmer sitzt mein Junior oder sonst jemand und diese Echo-Büchse heißt Wohnzimmer, dann kann man ganz einfach sagen, Alexa, sende eine Nachricht an Wohnzimmer, dann kann ich reden und das kann entweder angenommen werden mit Freisprechen oder nicht angenommen werden und später das, was ich gesagt habe, abgehört werden. Also für das Haus sicherlich eine vernünftige Funktion, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass jedes dieser Gespräche in der Cloud landet und in der Cloud bleibt. Und was damit geschieht, weiß keiner. Also Geheimnisse, ich verrate jetzt mal, wo das Versteck für unser Familiengold ist oder so, würde ich darüber nicht kommunizieren. So, man hat aber auch die Möglichkeit, dass man das Ding auf Nicht-Stören schalten kann. Dann werden keine Anrufe signalisiert und das kann man auch automatisch machen lassen, zum Beispiel für die Nacht, wenn ich sage, also ich habe einen Schlafdot im Schlafzimmer und ich möchte aber nachts nicht gestört werden. Ich kann es allerdings auch bei Bedarf machen und einfach per Sprachkommando, wenn ich ins Bett gehe. Ja, im Moment geht es also nur über diese Amazon-Büchsen. Die anderen, es gibt ja da von anderen Herstellern auch eigentlich kompatible Geräte, da ist es noch nicht freigeschaltet. Ich habe auch noch nichts davon gehört. Gut, also man muss wissen, ob man diesen Komfort, und es ist ein Komfort, ist eine schöne Sache, wirklich nutzen will. Und wenn man ihn nutzen will, ob man bereit ist, obwohl es möglicherweise gegen gültige Gesetze verstößt, alle Kontakte mit Rufnummern und so weiter an Amazon auszuliefern. Oder ob man nicht vorher mal diese ganzen Kontakte reduziert und sich irgendwo ein zweites Telefonbuch oder sowas anlegt. Also das ist kein Problem. Übrigens, wenn ich nicht direkt sprechen will, ich kann auch reine Sprachbotschaften schicken. Damit, da sage ich ganz einfach nur, Computer, sende eine Nachricht an Wolfgang. Und dann wird die Nachricht nur aufgenommen und es wird wieder der Lettering oben eingeschaltet bei dem Empfänger, der leuchtet dann gelb und es gibt irgendeinen Stimmton oder sowas und bekommt sogar noch in der Alexa-App eine Nachricht, dass dort eine Nachricht eingegangen ist, eine Information, dass eine Nachricht eingegangen ist. So, und der Empfänger kann die dann irgendwann abspielen lassen, wann auch immer er will. Also, eine schöne, sinnvolle Funktion, wenn man keine Cloud-Phobie hat. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, was bei mir stärker ist. Probiert habe ich es auf jeden Fall schon mal. Der nächste Spion, wenn ich mal Amazon so als Spion dahinstellen darf, aber das ist ja nicht der originäre Sinn. Der kommt von Google. Haben Sie schon was von Google Clips gehört? Das sind also keine Klammern, mit denen man einen Gefrierbeutel zumacht, sondern das ist eine Kamera, eine sogenannte KI-Kamera, Google Clips. Eine mobile Kamera, die kann man sich irgendwo hinstellen, zum Beispiel zu Hause, und die macht automatisch Fotos, sobald sie der Meinung ist, dass das ein guter Schnappschuss ist. Dafür wird künstliche Intelligenz genutzt. Also die Kamera entscheidet selbst, wann ein guter Schnappschuss möglich ist und nimmt das auf. So, das können Sie also machen mal im Kinderzimmer oder damit, was weiß ich was. Das können Sie machen in Ihrem Vogelkäfig oder im Katzenhaus oder wo auch immer Sie wollen. Und da brauchen Sie nicht mehr selbst durch Zufall irgendwann mal ein Foto machen können und auf den Auslöser drücken und dann ist das Ganze schon wieder vorbei. Nein, das macht die KI in der Kamera vollkommen selbstständig. Dass die Kamera aufnimmt, da hat sie eine kleine LED, da kann man erkennen, sie nimmt eben jetzt etwas auf. Und Google sagt, damit ist also gewährleistet, dass alle mitbekommen, dass sie gerade kontinuierlich fotografiert werden. Diese Funktionen der künstlichen Intelligenz, die sollen direkt auf der kleinen Kamera ablaufen und es ist keine Internetverbindung erforderlich, sagt Google. Das heißt also, es werden keine Daten der Kamera ins Internet übertragen. Ja, muss man erstmal so glauben, Google ist ja kein Lügner, aber man muss es, glaube ich, auch überprüfen. So, die Kamera nimmt aber standardmäßig nicht nur ein Bild auf, sondern die nimmt immer ganze Clips auf, also mehr Sekunden lang. Und dann kann also die KI da drin noch nicht so schlau sein, dass sie wirklich das Beste heraussucht. Das muss man dann wohl immer noch selbst machen. Die Clips werden auch ohne Ton aufgenommen. Die Kamera hat kein Mikrofon. Ich meine, das ist ja schon mal ein kleiner Vorteil. Braucht sie ja auch nicht, denn Google Home hat ja ein Mikrofon. Die kriegen ja sowieso alles mit, wenn sie wollen würden, was sie natürlich nicht tun. Diese aufgenommenen Clips, die muss man also dann selbst durchsehen, muss ich raussuchen, was wirklich gut ist. Und wenn man dann, was weiß ich, den ganzen Tag lang das im Kinderzimmer stehen hat, naja, dann sitzt man eben abends da 1-2 Stunden und sucht sich das aus, was einem gefällt. Ja, und dann muss man die nachbearbeiten und was weiß ich nicht alles. 16 GB Speicher der Kamera fassen natürlich eine ganze Menge. Die Akkulaufzeit beträgt 3 Stunden. Die Kamera ist ausgerüstet mit einer 130 Grad Linse, also ziemlich weitwinklig. Die hat 12 Megapixel. Wollte man jetzt dauerhaft Aufnahmen machen, dann läuft die Kamera allerdings nur knapp 3 Stunden. Man kann sogar auf einen Auslöseknopf drücken und selbst eine Aufnahme machen, wenn man genügend, wie heißt denn das denn da? HI, Human Intelligence oder sowas hat, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Knopf zu drücken. So, zugreifen kann man auf die Kamera nur mit einem Smartphone und das ist eigentlich schon alles, was man so sagen kann. Also iPhone 8 und iPhone 8 Plus kompatibel ist das Ding, Galaxy S8. Dann Samsung, diese Galaxy-Modelle, beide glaube ich sogar, S7 und S8 und so weiter. Eine gute Nachricht, für den einen ja, für den anderen nein. Im Moment plant Google nicht, diese Kamera in Deutschland anzubieten, sondern nur in den USA. Dort kostet sie 250 US-Dollar. Der Verkauf wird wohl kurz vor Weihnachten starten und ob irgendwann so etwas auch mal nach Deutschland kommen soll, offiziell jedenfalls, weiß man nicht. Ist nicht vorhersagbar. Noch was am Rande, Lenovo ThinkPad 25, das ThinkPad ist 25 Jahre alt geworden und dieses ehemalige IBM ThinkPad, das ist ja von Lenovo übernommen worden und die bringen jetzt eine Jubiläumsausgabe heraus, die auch ein paar alte Features noch hat und was heute die neuen Teile nicht mehr besitzen, nicht mehr haben. Gibt wieder ein paar mehr Tasten da drauf und so weiter. Ausstattung ist wirklich sehr, sehr umfassend, sowohl vom Prozessor wie vom Arbeitsspeicher und so weiter. Allerdings 14 Zoll Display übrigens mit 1920x1080 ist eigentlich zu erwarten dabei. Und Akku, na, muss man sehen, man geht von der Laufzeit von 10 bis 14 Stunden aus, die dieser Akku bringen soll. Und der Preis, tja, es wird wohl 2000 Euro kosten. Diese Version ist sicherlich etwas für Leute, die sich erstens so etwas leisten können, zweitens Spaß daran haben. Aber es gibt sicherlich auch andere Geräte, die in der gleichen Leistungsklasse arbeiten und günstiger sind. Habe ich gelesen bei Rewe. Mittlerweile hat Rewe wohl einen Deal gemacht mit Lufthansa, dass ich an Bord schon, während ich in der Luft bin, bei Rewe im Online-Shop einkaufen kann. Und die bestellten Produkte werden dann pünktlich zu meiner Rückkehr, ich weiß nicht, ob die Flugverspätung mit einrechnen, in der eigenen Wohnung angeliefert. Jo. Ob das die Sensation ist? Würden die im fliegenden Flugzeug anliefern? Da würde ich sagen, Mensch, das ist toll, aber so, naja, okay. Die sollen mal zu Amazon gehen, die können vielleicht mit ihren Koptern da, aber Quatsch. Die Postbeamten bekommen Nachläufer, ich nenne die mal so, und zwar große gelbe Boxen, die ja groß, vielleicht einen Meter hoch oder sowas, die sollen hinter den Postzustellern herlaufen, damit die Post nicht mehr tragen sollen. Also oder 1,50 Meter sogar groß. Hat vier Räder, hat einen Transportbehälter, kann 150 Kilo transportieren. Wiegt selbst 180 Kilo. Der Antrieb natürlich elektrisch, soll etwa 8 Stunden lang hinter dem Briefträger marschieren können. Bis zu maximal 6 Kilometer pro Stunde. Ach ja, und Google hat sein Google Home jetzt, weil Amazon mit dem Dot ja so viel Erfolg hatte, die sind ja bei 60 Euro. Jetzt hat Google Home auch so ein kleines Ding da, auch für 60 Euro. Das ist hat ein bisschen größeren Durchmesser, ist auch rund als der Dot, ist aber ein bisschen niedriger als der Dot. Und ja, der Home Mini, so heißt er, benutzt natürlich auch den Google Assistenten und soll etwas ähnlich können oder nahezu identisch sein zu dem normalen Home-Lautsprecher. Allerdings passt in dieses 12 mm hohe Teil kein richtig dicker Lautsprecher rein, also der Klang ist deutlich schlechter und er hat keinerlei sichtbare Steuerknöpfe mehr. Wir müssen warten, wann das Ding kommt. Google will übrigens in den nächsten Tagen auch eine neue Funktion bringen in seinen Google-Assistenten, und zwar Voice Match. Dann will man die Stimme des Benutzers berücksichtigen. Das heißt also, wenn da eine Familie ist, soll künftig Google Home erkennen, wer ihn anspricht. Und man soll dann auch bedienerspezifische Einstellungen machen können. Also zum Beispiel Kalender. Jedes Familienmitglied hat einen eigenen Kalender und Google Home erkennt, wer quatscht meinen Kalender voll oder Einkaufsliste oder sonst was. Also die Stimmerkennung ist in den nächsten Tagen wohl von Google zu erwarten. Ganz kurz noch ein Nachspruch, wir sind schon wieder ziemlich lang. Bei den aufmerksamen Zuschauern ist es schon durchgedrungen. Die letzte Sendung waren schon mal ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Da ich mich komplett davon gelöst habe, jemals wieder mit einem Fernsehsender zusammenzuarbeiten, die wollen alle nur Content haben und sind nicht bereit, in irgendeiner Art für Werbung zu sorgen. Und wenn sie Werbung haben, das mit mir zu teilen oder irgendwo einen Obolus abzudrücken, Sorry, ich habe mal bei Wikipedia nachgesehen und habe da was gefunden und weiß nicht, ob das passt. Da steht irgendwas über Schmarotzer. Da ich mich aber davon komplett gelöst habe, von dieser Idee und sowas gar nicht mehr will, halte ich mich auch nicht mehr an die Zeit, sondern die Fernsehsendung wird so lang, wie das Thema es meiner Meinung nach hergibt. So. Und jetzt bitte ich einfach darum, noch mal in den Shop zu gucken. Wir haben noch eine ganze Menge im Ausverkauf. Das werde ich auch heute in einer Woche in der Fernsehsendung noch mal sagen und auch zeigen, welche Produkte da sind. Alle mit dem alten Logo, die wird es nicht mehr geben, die werden nicht mehr nachgedruckt. Thomas Ritter hat die im Preis so runtergehauen, dass mir schwindelig geworden ist, aber ist klar, er finanziert das alles und wenn er die Sachen jetzt weghaben will, dann ist es ja gut. Also schaut bitte mal in den Shop rein. Der eine oder andere kann sicherlich etwas brauchen. Und für die Interviewabteilung, für das neue Interviewstudio, was ich neben dem normalen Studio noch haben will, damit wir wieder Gäste einladen und Gesprächspartner einladen können, wenn da noch die eine oder andere Euro übrig ist, würde ich mich sehr darüber freuen. So, und wenn das Ding dann fertig ist, ich hoffe mal noch vor Weihnachten, dann lasse ich natürlich alle wieder da reingucken und dann werden wir auch die ersten Gäste haben. Das war's für heute. Ich hole den Daumen nach oben, sage immer ein Bitti übrig behalten und ich grüße alle Damen, die bis hierhin durchgehalten haben. Und die Herren und die Jungs und alle anderen auch. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.